Eins, zwei, drei, vier. Schatzi, trase auf die Bluetooth-Box. Bei Fest und Flasche gibt's gleich wieder was. Alter, komm, wir vor die Bluetooth-Box. Jan und Oli machen einen auf Leihwand. Heut hat's da eine geschissen, du hast kein Level gerissen. Hast in der Hocken einfach dauernd deppert eine Bissen. Dir dann die Haxen weh, aber du weißt das eh. Jetzt sind die Beefgetrau mit ihrem gefällten Häuselschmäh. Schatzi, trase auf die Bluetooth-Box. Bei Fest und Flasche gibt's gleich wieder was. Alter, komm, wir vor die Bluetooth-Box. Jan und Oli geben da jetzt ein Bussi.
Ja, da schauen wir mal, ja, was geht, da los ist hier heute nicht. Beim Boomer Cringe.
Servus, grüß euch, hallo, servus, hier ist Boomer Cringe, hier ist Fest und Flauschig am 27. April oder wie man in Österreich sagt, am Abrenner. Abrenner, 27. Abrenner 2022.
22. Richtig, und wir haben gerade Roman gehört, ein Musiker aus Österreich. Vielen Dank, Roman. Sehr, sehr schön geworden. Ja. Jan, du siehst gebügelt wieder aus, du siehst total aufgeräumt aus, als wenn dir so mein Impuls Anfang des Jahres so ein bisschen zu denken gegeben hat und du mir so ein bisschen nacheiferst. Hast du zu viel auch mit Sport angefangen? Deine Haut sitzt
Nein,
gut.
Nein, ich war ja ein bisschen, ich war ja ein kleines bisschen im Urlaub. Ich war im Aldiana Club in Hürth und habe mich ein kleines bisschen gebräunt und gesonnt. Und ich muss sagen, ich bin seit 24 Stunden weg von Twitter, weil ich Elon Musk nicht ausstehen kann. Und das tut mir wahnsinnig gut. Das tut mit meiner Seele und meiner Haut wahnsinnig gut.
Das hättest du schon länger mal machen sollen, Jan.
Das ist das Ereignis der Woche. Elon Musk kauft für 44 Milliarden Euro Twitter. Und ich muss an dieser Stelle, als einer, muss man wirklich mal sagen, der Twitter groß gemacht hat. Nicht nur in Deutschland, sondern ich würde sagen, ganz Europa, weltweit. Das ist echt ein Schnäppchen. Die Leute wissen nicht, was Twitter wert ist. Wie viele Behörden, Institutionen, wie viele Unternehmen, wie viele Medien bei Twitter eine Präsenz haben. Das ist natürlich ein nicht profitables Unternehmen, ein soziales Netzwerk, wo man nicht so einfach Kohle mit abcashen kann. Aber der Wert von Twitter ist ein Vielfaches von 44 Milliarden Euro. Und jetzt lassen Sie den da wirklich das Ding kaufen.
Du bist nicht zufrieden damit, weil du denkst, dass er das umstellen wird und es nicht mehr für dich so zu handhaben sein wird, wie es
normal ist. Nein, also erstmal fühlt sich das an, als hätte Elon Musk meine Gedanken gekauft. Der hat ja nicht einfach nur wie Jeff Bezos die Washington Post übernommen, sondern der hat mehrere Millionen Zeitungen übernommen und kann denen jetzt seine neue Blattlinie vorgeben. Der hat ein ganzes Ökosystem mit Regeln, der hat eine Infrastruktur, eigentlich eine kritische, eine sicherheitsrelevante Infrastruktur übernommen, und nur weil unsere Behörden das nicht checken, wie relevant das ist, ist das überhaupt passiert. Vielleicht schmeißt sich ja noch Olaf Scholz dazwischen, ruft beim amerikanischen Präsidenten an und sagt, pass mal auf, ey, hier ist die Polizei Nordrhein-Westfalen komplett mit allen Polizeidirektionen bei Twitter. Wenn Elon Musk das jetzt kontrolliert, ist das a Security Risk for Germany. Mr. President, please intervene. Und dann sagt Joe Biden mit seiner alten Mannstimme,
please, Mr. President, tear these walls down.
Please, Elon Musk, don't do it. You are not allowed to do it. Und dann findet irgendwie in Brandenburg noch einer so eine Feldlerche, eine seltene, hat einen Nistplatz noch in einem Twitter-Account von mir, den ich da mal angelegt habe. Dann kann auch aus Naturschutzgründen Twitter nicht übernommen werden. Und dann ist das ganze Grundwasser auf einmal weg bei Twitter. Und dann beschwert sich der NABU. Das kann ja alles noch passieren, aber hat mich echt runtergezogen. Und dann
ich finde es gut. Ich bin total da. Ich finde es richtig gut, dass
du findest den Elon Musk gut und du findest auch geil, wie der da die Welt mit seinem Geld regiert.
Ich weiß nicht, ob ich ihn gut finde, aber ich finde ihn jetzt nicht so schlecht wie viele andere Menschen auf diesem Planeten.
Ja, weil du Geld gut findest. Ich bin ja mehr der Indie-Typ, der Singer-Songwriter-Typ von uns beiden.
Ich weiß,
bin öffentlich-rechtlich. Du bist der Geldliebhaber.
Ich bin der Privatmann zwischen uns beiden, Privatsender Schulz. Nee, ich weiß es nicht genau. Also schlechter finde ich, kann es nicht werden. Ich bin nicht auf Twitter. Ich habe bisher heute keinen Account mehr angelegt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich lese fast immer nur Schlechtes über mich da, wenn ich da mal geguckt habe. Ja. Deswegen ist es für mich persönlich, nur für mich persönlich, nicht für die Menschheit oder so, für mich wirklich scheißegal, was mit Twitter passiert. Von mir aus können sie den ganzen Laden dicht machen. Da muss man halt wieder bei YouTube unten bei den Kommentaren sich streiten. Weil ist ja egal. Irgendwo, wo du umsonst schreiben kannst, im anonymen Deckmantel, passiert immer Scheiße. Das sollten wir in 20 Jahren online inzwischen gemerkt haben. Natürlich hat Twitter auch Diktatoren gestürzt und hier und da. Aber ich glaube, wenn es die ganze Scheiße nicht geben würde und man müsste über Foren, wo man sich anmelden müsste, oder sich treffen einmal in der Woche im Park in so einem Speakers Corner, könnte man mehr erreichen, als wenn man auf Twitter einen Account hat.
Ja, ich finde es auf jeden Fall bedenklich, wenn so ein Multimilliardär einfach alleine eine Plattform kontrolliert. Und deswegen bin ich ganz froh, dass wir hier bei Spotify solche Probleme gar nicht haben.
Ja, aber kennst du ihn persönlich? Kennst du Elon Musk?
Nee, aber persönlich? Ich will den auch nicht persönlich kennenlernen. Willst du den persönlich mal kennenlernen oder was?
Ja, hey. Ja, ich will mich persönlich kennenlernen, klar. Also warum nicht? Warum sollte ich einem, dem nicht einen Platz an meinem Tisch anbieten?
Ja, wenn na gut, ich will auch einen Platz an meinem Tisch anbieten.
Es ist ein super voller Abend im Grill Royal. Elon Musk kommt rein. Alle Tische sind voll. An einem Tisch sitze ich mit drei Leuten. Da würde ich sagen, rück doch mal ein Stück zur Seite. Elon will noch mit hier an den Tisch. Und dann würde der
auf jeden Fall. Ich sitze dann wahrscheinlich wieder mit Gregor Gysi im Grill Royal. Habe ich eigentlich schon mal die Geschichte erzählt, wie ich mit Gregor Gysi im Grill Royal saß?
Ich weiß, dass du mit Gregor Gysi einige Sachen gemacht hast, aber am Grill Royal, habt ihr da so einen Food-Podcast gemacht? Oder
nein, was? Ich war ja mal im Admiralspalast, da hat er so eine komische Talkshow gehabt, weil er nicht ausgelastet war. Eine Zeit
die
lang.
Hat er immer noch, glaube ich.
Ja, und da war ich da mal zu Gast und danach sind wir ins Grill Royal gegangen und er hat nur einen Kopfsalat bestellt. Und neben ihm saß sein Sohn, der mir die ganze Zeit erzählt hat, wie sehr ihn das nervt, dass sein Vater immer im Mittelpunkt stehen möchte. Und dann hat er den Kopfsalat gegessen und immer gesagt, möchtest du auch ein Stück vom Kopfsalat? Nee, dankeschön. Man kann im Grill Royal offenbar einen ganzen Kopfsalat bestellen und er hat er so gezuzelt, wie so ein großes Kaninchen, Gregor Gysi.
Ist es ein Kopfsalat gewesen oder war das ein, wie heißt dieses Ding nochmal, wo man das so abzieht?
Artischocke.
Artischocke.
Nee, es war ein Kopfsalat, ganz sicher.
Ein ganzer Kopfsalat, ohne alles.
Und, ja, da merkt man den alten Kommunisten, der geht ins Grill Royal und isst einen Kopfsalat, obwohl er da eine halbe Kuh essen könnte.
Ja, ich gehe ins Grill Royal und bringe mir mein eigenes Essen mit.
Daran erkennt man den anderen.
Immer wenn ich ins Grill Royal muss, wegen geschäftlichen Besprechungen mit irgendwelchen Leuten, die sagen, ja, leider Grill Royal, kommst du mit, mache ich mir eine Tupperdose vor mit Lapskost zu Hause und eingelegten Gürkchen. Und die kennen mich da schon, die wissen schon. Und dann gucken immer alle anderen, die sich da diese teuren Steaks bestellen, gucken immer ganz neidisch auf meinen Teller. Und Till Lindemann saß neulich neben mir und dachte, oh, Olli Schulz hier wieder mit dem selbstgemachten Lapskaus. Und dann kriegt er da sein 300-Euro-Steak und ich grinse ihn einfach an. Weil man weiß immer noch, Homemade ist immer noch viel geiler, weißt du? Homemade-Food ist immer noch viel geiler.
Aber da frage ich mich mal, in Sachen Lapskaus, ich habe das versucht im Privatbereich zu etablieren. Ich muss sagen, es ist bislang nicht geglückt. Ich experimentiere viel mit Rezepten. Was für ein Corned Beef verwendest du?
Ich nehme gepökelte Brust. Du nimmst, kannst es direkt beim Schlachter kaufen. Ansonsten nehme ich das ganz klassische Corned Beef, wenn es das beim Schlachter
nicht gibt. Das mit der braun-schwarzen Dose, wo man so einen Schlüssel hat und das.
Genau. Das mit dem Schlüssel. Das nehme ich, dann brate ich allerdings das Corned Beef vor in der Pfanne. Du brauchst zwei Töpfe. In einem Topf koche ich die Kartoffeln. In dem anderen brate ich selber noch mit externen Zwiebeln, die ich mir selber im Supermarkt kaufe.
Externe
Zwiebeln brate ich das Corned Beef an. Dann wird das richtig scharf gemacht bei mir mit Pfeffer und Tabasco. Das ist wichtig, dass das richtig eine würzige Note kriegt. So. Und dann manchst du irgendwann, bei mir kommt Folgendes noch dazu, du manchst das Corned Beef zusammen mit den Kartoffeln und dann es ist ganz wichtig, dass du ein Glas rote Beete hast und die rote Beete-Soße mit in den Topf fließen lässt, damit es ein Deckungsmittel gibt, also ein Schmiermittel. Dann kommen ganz kleine Gürkchen schon mit rein, klein geschnitten. Die kommen am Ende
ins Lapskaus oder was rein mit?
In den Lapskaus rein bei mir. Die Gürkchen kommen schon rein. Allerdings kochen die nicht von Anfang an mit, sondern die kommen am Ende rein, damit die noch so ein bisschen Biss haben und knackig sind. Ich nehme und lasse diese kleinen Conquichons oder wie die Scheiße da heißt.
Conquichons, genau.
Genau.
Conquichons. Die Gurken, die gegen Windmühlen kämpfen, im Lapskaus.
Im Lapskaus. Das, während du dann schon siehst, im Topf langsam nimmt das alles Form hier an, brätst du dir auf alle Fälle 2 bis 3 Spiegeleier. Während diese Spiegeleier braten, packst du dann dein Lapskaus auf den Teller. Und jetzt kommst, bei mir gibt es keinen Rollmops, weil ich den nicht mag.
Nee, das kann ich verstehen.
Rollmops ist ein Scheißfisch.
Ja.
Der wird doch gehänselt im Meer, alle immer, guck mal, wie so ein Rollmops.
Ja, und der hat noch eine ganz ungesunde Körperhaltung, das ist schlecht für den Rücken, wenn man sich die ganze
Zeit... Das ist echt schlecht für den Rücken, das ist so, der ist so aus dem Alt-68er-Yoga, der kommt noch
der
aus
so der Buckel WG. Und irgendwann, weißt du, die Rollmöpse werden auch nicht geangelt, sondern da kommt so ein Fischer an der Ostsee mit einer Nerf, wo so diese kleinen Holzspießchen sind und schießt einfach in die See und weil die Rollmöpse nicht fliehen können, weil die so einen krummen Rücken haben, werden die einfach so als Rolle aufgespießt und zwar beim Gurkenholen. Weswegen die einfach immer noch...
Ja, genau.
Man muss gucken, wo im Meer die Gurken wachsen und dann muss man da mit seiner Nerf stehen und den Rollmöpsen von hinten ganz wichtig, die Holzspieße
auf den Kopf
in den Rücken
hauen.
Die Holzspieße in den Rücken schießen und dann kann man die direkt ins Glas tun.
Mhm. Ganz wichtig, damit alle jetzt gerade meiner Lapskaus-Ausführung lauschen, wissen, wie es zu Ende geht. Wichtig ist, Lapskaus auf dem Teller belegt mit 2 Spiegeleiern auf die Lapskausmasse und dann kommen daneben Senfgurken, ein Dialog aus Senfgurken und aus Rote Beete. Ja. Die müssen an der Seite sein. Drin aber keine Senfgurke, sondern du machst diese Artichance oder Cookie-Chance oder diese, die schneidest du klein mit rein und dann schwöre ich dir, hast einen richtig ehrlichen Seemannsteller.
Das ist so nach den Antichance ist auch die berühmte Prachtstraße in Paris, benannt die Cornichon de l'Elysée.
Ich hätte ja gedacht, du lädst mich ein in deine Kochsendung, damit ich das Lapskausgarten mal da kochen kann. Aber ich bin ja leider kein diverser Typ. Du hast ja hier nur mit Leuten, die irgendwie einen Migrationshintergrund. Und da ich jetzt als Kartoffel habe ich keine Möglichkeit, zu Jan Böhmermann in die Sendung zu kommen.
Genau, kannst dich ja beschweren bei Twitter. Oder so. Oder kannst du bei Julian Reichelt in der Sendung darüber beschweren, dass du als Kartoffel keine Chance hast, bei Böhmermann in die Sendung zu kommen. Nee, letztes Mal war das Motto, ein Elternteil muss in einem anderen Land geboren sein. Und das trifft in Deutschland auf 85% der Leute zu, weil viele Länder, in denen Deutsche geboren sind, die waren früher mal deutsch, die sind aber jetzt nicht mehr deutsch. So, das ist, und bei dir ist es, du hast auch Familienverhältnisse, wo man auch nicht so genau weiß, wo die alle geboren sind da. Also,
nee, bei mir weiß man es nicht. Mein Lebenslauf habe ich mal irgendwo geschrieben. Ich bin Mitternacht in Hamburg zwischen 2 Containern auf die Welt geschissen worden. Habe ich mal irgendwo geschrieben in so einem Lebenslauf. Naja, nichtsdestotrotz, komm, lass uns mal über seriöse Sachen
reden. Aber das ist doch nicht, zwischen 2 Containern auf die Welt geschissen, das ist doch nicht so geil. Inzwischen würdest du wahrscheinlich sagen, wurde in einem irgendwie in einem Rossmann-Körbchen oder in so einem DM-Körbchen mit Rollen drunter vom König der Löwentheater abgesetzt oder sowas. Irgendwie sowas Schöneres. Weil zwischen 2 Containern auf die Welt geschissen, das ist doch nicht so geil. Das ist
würde ich jetzt auch nicht mehr machen, auf gar keinen Fall. Ich habe mal eine Idee. Kennst du noch Michael Ammer, den Partykönig?
Ja, was macht der eigentlich? Der bestimmt so Schlaganfall oder irgendwas Schlimmes oder so. Ne?
Nee, der hat sich zurückgezogen. Der ist ja auch inzwischen 60 oder so. Der hat genug gefeiert für sein Leben. Der war in den 90ern, Nullerjahren der Partymacher schlechthin. Und ich überlege gerade, wenn der einen Sohn hat, ne? Ich glaube, der hat einen Sohn. Und wenn der die Partyreihe irgendwann übernimmt von Michael Ammer. Weißt du, wie ich mich dann nennen würde? Mm-mm. Amazon.
Und die Partyreihe heißt Prime.
Die Partyreihe Amazon mit Prime, die neue Partyreihe. Ey, ganz ehrlich, wenn du einen Sohn hast, Michael Ammer, der langsam im Alter ist, dass die Partys, lass ihn die Party machen und Amazon nennen. Ich finde, das ist eine gute Idee. Das
ja, weiß ich nicht. Oh, wahrscheinlich schärft schon Jeff Bezos jetzt, wenn er unseren Podcast hört, und er wird unseren Podcast, bin ich mir sicher, hören, schärft schon die Messer oder sagt seinen Anwälten, dass er die Messer schärfen soll. Ich habe noch eine kleine ethische Frage an dich, Olli. Mhm. Ich rege mich oft im Straßenverkehr auf über unbotmäßig abgestellte Lieferfahrzeuge von verschiedenen Lieferdiensten. Mir ist aber aufgefallen, dass ich mich je nach Status des Lieferdienstes unterschiedlich darüber aufrege. Es gibt Lieferdienste, bei denen ich das akzeptiere, wenn sie auf den Eisenbahnschienen stehen oder einen Fahrradweg zuparken, weil ich sie generell geiler finde als andere. Ich muss zum Beispiel sagen, dass ich mich eigentlich immer aufrege, wenn ich nur einen Hermeswagen über irgendwo langfahren sehe und wenn er irgendwo parkt und Scheiße parkt, dann denke ich immer so, ey, du Arschloch, feier weg mit deinem scheiß Herm, ihr habt schon so viele Pakete von mir kaputt gemacht. Ich hasse euch, Hermes. Wenn aber zum Beispiel die coolen UPS-Jungs mit ihren geilen SA-Uniformen und den offenen Türen durch die Straßen laufen, mit den kurzen Hosen, wo man immer so leicht ansexualisiert schon auf diese knackigen Waden guckt und sich da dann vorstellt, wie geil das wäre, selber mal in so einem UPS-Wagen zu sitzen, wo der keine Türen hat, wo man während der Fahrt einfach mal so rausspringen kann oder so irgendwie wie bei den...
Ich habe aber noch nie einen während der Fahrt rausspringen sehen. Ich denke immer, geil mit der offenen Tür, aber springst ja nie einer
raus. Die fahren auf Landstraßen und abgelegene Autobahnabschnitte und üben dann so wie die Traber-Family, so Kunststücke. Während der Fahrt aus der Fahrerseite raus, über die Motorhaube rumklettern, an der Beifahrerseite wieder rein und wieder ans Lenkrad setzen und so. Das machen das, UPS-Fahrer, ja. Das weiß man. Und wenn die irgendwo stehen und was blockieren, denke ich mir, it's cool, man. Ihr seid UPS, kein Problem. Bei DHL bin ich unentschlossen, weil es gibt DHL-Zulieferer.
Und bei den Blauen, ist es Hermes?
Hermes, habe ich einen riesen Kaffee offen. Selbst wenn die sich nur kurz ein Frikadellenbrötchen holen wollen oder sowas, ich mag die nicht rumstehen sehen. Ich denke mal, jetzt arbeitet wenigstens. Ich mag euren Lieferdienst nicht. Und weil ich immer, wenn ich ein Hermes-Paket abhole, ich bin nie zu Hause, und wenn ich das Paket abhole, bin ich irgendwie, wenn ich an den Stadtrand in so einen komischen Kiosk gelotst,
das Paket wirklich,
es stinkt nach Zigaretten. So ein
Lotto-Toto-Laden, der nebenbei noch Pakete ausgibt, aber auch nur ganz selten.
Und wenn ich dann das Paket abhole, dann fragt er, möchtest du noch Benzos kaufen? Was? Was? Ja, Benzos, Medikamente, möchtest du Kokain noch, Heroin? Ich habe hier auch noch irgendwie so Thai-Boys oder Landtiege.
Die haben
so nur Thai-Boy mit. Ich wollte das Paket nur abholen. Ja, wir bei Hermes, wir haben hier alles.
Ja, was? Die DPD gibt's noch, glaube ich, oder? Die haben die schäbigsten Autos von allen.
Ja, das würde ich nicht sagen. Am schäbigsten sind eigentlich diese DHL-Fahrer, die für DHL fahren, aber die nicht so gut genug sind oder Subunternehmer sind und wo dann DHL sagt, du kriegst die Autos, aber du musst vorher das Logo abpiddeln. Die fahren mit den gelben Autos rum, aber haben das Logo, mussten das Logo abmachen. Aber man sieht, das waren mal DHL-Autos oder es sind eigentlich DHL-Autos. Da werde ich auch immer aggressiv. Aber die Hackordnung ist eigentlich, UPS ist ganz oben. Dann kommt schnell DHL, weil man weiß, es klappt eigentlich immer ganz gut. Dann kommt DPD, finde ich.
Und Hermes ganz unten?
Für mich Hermes ganz unten. Leider.
Leider, sorry Hermes. Aber ihr könnt im Ranking noch weiter nach oben gehen. Ja, Hermes, es ist noch nicht abgeschlossen.
Die haben nur schlechte Botschaften überbracht. Und am Ende, I killed the messenger. Innerlich habe ich the messenger gekillt. Und das war in diesem Fall leider Hermes. Schlechte Pakete. Ah. Und die Pakete riechen auch immer nach Rauch bei Hermes.
Ja, ich habe mir mal
ein Paket bestellt mit Febreze und Wunderbäumen. Konnte ich alles weg, muss ich alles wegschmeißen, weil die hinterher noch Rauch gerochen haben. Wirklich, ich habe mir 10er-Pack Febreze bestellt und Wunderbäume konnte ich wegschmeißen, weil die haben nach Rauch gerochen, weil die im Hermeswagen lagen. Ist so.
Ihr merkt schon, wir haben heute richtig den Schalk im Nacken. Ja. Es ist die kleine freie Sendung, wo wir einfach so reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Und wo es natürlich auch eine kleine Rubrik gibt, die ihr jeden Mittwoch bekommt, die ihr so liebt.
Die ihr liebt und schätzt, ja.
Genau, hier ist. Nee.
Was ist das? Ja, verdrückt voller Aufregung.
Warte mal, wo ist das denn jetzt, hä? Also jetzt ist hier aber wirklich mal Feierabend.
Metal am Mittwoch mit Jan Lolli. Hard Rock, Heavy Metal, Speed Metal, Thrash Metal, Power Metal, Black Metal, Doom Metal, Gangster Metal, 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 Metal.
Ganz kurz, Olli, hier kommt soeben eine Meldung rein, eine E-Mail rein, die dich und mich betrifft. Wir sind soeben eingeladen worden für eine Woche in einen Aldianer-Club unserer Wahl, also zusammen.
Nur zu zweit, ohne Familie jetzt.
Ja, also die Firma Aldiana hat geschrieben, weil ich den Aldiana Club hört mir aus. Es gibt auch andere Clubs, Robinson und Club 3 oder Clubhaus. Ja. Aber Aldiana hat uns eine Mail geschrieben und hat einen Club deiner Wahl mit Olli zusammen allerdings.
Ah, das ist dann so Werbung, da müssen wir dann eine Sendung moderieren, dann machen die Fotos mit uns, dann müssen wir mit den Angestellten schlafen, dann müssen wir hier, dann muss wieder da, dann müssen wir wieder mit dem Chef der Insel um die Insel fahren, in so einem Speedboot mit Klaas Häufer Umlauf und irgendwelchen anderen Leuten, die da auch gerade sind. Nee,
lieber nicht. Danke für die Einladung, aber nein, wir haben die Zeiten nicht leider.
Obwohl, also wenn Jan nicht will, dann würde ich, wenn ich die zweite Ticket noch haben kann von Jan, dann würde ich vielleicht.
Wenn du jemanden mitnehmen kannst, der so ähnlich aussieht wie ich, da gibt es ja Tausende, die da draußen rumlaufen, die auch so ein bisschen aussehen. So, Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Metal am Mittwoch, gerne. Bahnfrei, Olli.
Heute geht es um Progressiv-Metal geht es heute, weil ich morgen zu einem Konzert nach Hamburg fahre, auf das ich mich schon seit Ewigkeiten freue. Es geht um die Band Tool, die dir sicherlich auch ein Begriff ist. Ne? Maynard James Keenan, der Sänger, wirklich ein charismatischer Kopf. Der Band hat inzwischen
noch zwei andere Bands. Nicht zu verwechseln mit John Maynard Keynes, der hat was ganz anderes gemacht.
Richtig, der hat was ganz anderes gemacht. Tool haben nach 12 Jahren letztes oder vorletztes Jahr endlich ihre Platte rausgebracht, auf die alle so lange gewartet haben. Die war dann vielleicht doch nicht der ganz, ganz große Wurf, weil man einfach auch eine zu große Erwartungshaltung hatte. Trotzdem, ich hab die Platte sehr, sehr häufig gehört. Jetzt sehe ich sie endlich live. Tool ist halt meine 90er Jahre Vergangenheit. Als ich die gesehen habe, 96 oder 97 in der großen Freiheit, war der Sänger komplett nackt auf der Bühne, bis auf ein kleines Höschen und hat sich komplett blau angemalt. Es war damals die Anima-Tour. Er war komplett blau auf der Bühne.
Wie so ein Schlumpf.
Und dazu muss Ja, er ist kein Frontmann in dem Sinne, dass er vorne steht, die Fans auffordert mitzuklatschen, sondern er steht hinterm Schlagzeuger, beziehungsweise neben dem Schlagzeuger der Sänger und er sieht sich als Teil der Band mit seiner Stimme, als Instrument.
Vollidiot, dumm, richtig dumm. Du weißt doch, wie so ein Showgeschäft läuft, wie dumm ist das denn? Da kannst du als Frontmann alles abräumen und siehst dich als Teil der Band. Du wirst doch Frontmann, weil du nicht Teil der Band bist, in letzter Konsequenz.
Bullshit, nein. Also dazu muss man sagen, die anderen drei, Adam Jones, Dave Carey und Paul D'Amour, nee, so heißt der Basser gar nicht mehr, der Basser heißt Justin Kanzler inzwischen, die sitzen die ganze Zeit im Übungsraum und proben. Und wenn die dann fertig sind mit den Songs, dann kommt erst Maynard James Keenan und schreibt die Texte. Das ist ein unheimlich langer Prozess und überhaupt über diese ganzen 12-Minuten-Lieder mit diesen ganzen Rhythmus wechseln und ganzen Melodie wechseln, da irgendwie einen Text zu schreiben, das ist, glaube ich, auch eine Menge Arbeit. Deswegen würde ich nicht sagen, dass er der Frontmann ist, sondern ich würde mal eher sagen, Adam Jones, der Gitarrist, ist das Gehirn der Band, während der Drummer Danny Carey, der gerade 60, glaube ich, geworden ist, meiner Meinung nach einer der geilsten Schlagzeuger ist, die momentan auf diesem Planeten rumlaufen. Und es gibt dieses Video von dem Song Pneuma, da gibt es nur eine Kameraeinstellung, das hat schon 50.000 Millionen Mal, habe ich mir schon angeguckt, wie er gefilmt wird, wie er dieses 11-Minuten-Lied spielt. Tool haben noch nicht eine schlechte Platte gemacht. Ich pack mal was von ihrem Frühwerk. Nee, doch nicht, komm, nicht Frühwerk. The Pot packe ich rauf, einen Song, den sie morgen hoffentlich spielen werden, den ich sehr, sehr liebe. Jetzt gibt es noch eine zweite Progressivband, obwohl die gar nicht so progressiv war, die ich gleich mit reinpacken werde, und zwar Queenstrike, die in den 80ern mit Operation Mindcrime das Konzeptalbum schlechthin geliefert haben. Es geht um einen diktatorischen Staat, es geht um einen drogenabhängigen Mann, der dafür sorgen muss, den Diktator zu stürzen und dann selber aber auf Drogen irgendwie komplett den Verstand verliert, in der Klinik ist, und dort beginnt diese ganze Geschichte. Ist mit Hörspielelementen, Operation Mindcrime von Queenstrike. Danach wurden sie sehr kommerziell. Ich habe sie noch gesehen, aber diese Platte, wirklich, es hat keiner im Metal-Bereich, finde ich, so gut hingekriegt, mal eine progressive Platte gemacht.
Aber so kommerziell können sie nicht gewesen sein, weil sonst hätte ich das auch mitbekommen, dass es die überhaupt gibt. Und weil das ist... Das
war 87, 88, 88 kam die Platte raus, Jan. Ich habe die damals gesehen zu der Tour, danach der Empire-Tour in der großen Feier. Da haben alle gestaunt, weil der Schlagzeuger ein unfassbares, weißes, riesiges Schlagzeug hatte. Inzwischen ist die Band auseinandergerissen. Der Kopf der Band, der Gitarrist, wie hieß denn der nochmal? Chris DeGarmo, glaube ich, ist schon lange raus. Die Band hat sich aufgeteilt. Es gibt zwei Lager. Es gibt einmal Queenstrike mit dem Sänger und einmal Queenstrike mit dem Gitarristen. Beides nicht mehr so stark wie damals zu ihren glorreichen Zeiten. Und ich packe jetzt neben Tool noch einen Song, und zwar I Don't Believe in Love von der Operation Mindcrime von Queenstrike mit hier rauf. Dream Theater wäre auch noch eine progressive Band, die ich draufpacken würde. Die mochte ich aber leider
nicht. Ich möchte, wo du gerade dabei bist, wo du den Namen gerade gesagt hast, ich möchte auch was auf die Playlist packen, und zwar passend von John Maynard Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money. Das ist ein ziemlich langer Track.
Nicht jetzt so eine blöde, gelaberte Scheiße.
Ich weiß es nicht, ist ein ziemlich langer Track. Ich weiß nicht, ob es ihn bei Spotify schon gibt. Ist ein ziemlich heißes Ding aus dem Jahr 30er Jahre oder sowas. Ziemlich progressiv damals. Und es hat einen ziemlichen Impact gehabt in der Death Economy Bubble. Und ist aber dann sehr mainstreamig geworden. Und da gibt es einen riesen Battle immer noch zwischen den Fans von Adam Smith und den Fans von John Maynard Keynes. Bis heute eigentlich im Grunde genommen. Am Ende muss man sagen, waren beides Arschlöcher und keiner von ihnen hat recht. Aber hört euch mal The General Theory of Employment
Interest and Money. Du hast gar nicht aufgepasst. Wie hieß die Progressivplatte von Queenstrike, von der ich gerade geredet habe?
Moneyfuckers. 2.
Nein. Okay, das war...
Halt, stopp! Nein, stopp, halt mal kurz an. Ich hab noch was. Ich muss noch, weil mich hat Christoph angeschrieben. Er hat gesagt, er findet es immer so schön, wenn du in so Anekdotenspiralen verschwindest. Und ich finde das auch. Deswegen mag ich die Rubrik auch so gerne und möchte das auch weiter fördern. Und Leute, die mir schreiben, ey, sag mal, dass Olli mit Metal am Mittwoch aufhören soll, dem muss ich mal entgegenwerfen. Ihr Spalter. Raus aus meinem Instagram. Für mich sind das die entspannten 10 Minuten in der Mittwochssendung, wo ich die Füße hochlegen kann und mir ein bisschen den Hoden rasieren kann oder irgendwas anderes machen, wo ich sonst keine Zeit zu finde.
Danke,
Für mich sind das Wellness-Minuten. Und ich, also vom Christoph, soll ich nur ein Wort eigentlich sagen? Weil er sagt, dass du, wenn ich das Wort sage, dass dir sofort der Legende nach, die Legende besagt, dass Olli, wenn du das Wort sagst, eine ähnlich gute Story wie die mit Lou Reed in der Hamburger Markthalle auf Lager hast. Ich sag jetzt mal das Wort.
Na?
Danzig.
Oh, Glenn Danzig hat eine Mega-Geschichte. Glenn Danzig, der größte Wichser von allen. Und zwar, da habe ich als Ordner gearbeitet im Docks. Und Glenn Danzig, der ehemalige Sänger der Misfits, ist wirklich bekannt dafür gewesen, dass er nicht nur sehr klein ist, sondern ein großes Ego hat und ein riesen Arschloch ist. Auf der Bühne wurden immer Aufkleber für die Gitarristen, also für den Gitarristen, Bassisten hingeklebt, dass sie nicht weiter zur Bühnenkante gehen durften, weil man dann sehen würde, wie klein Glenn Danzig ist, weil er ist nur 1,49. War mir immer scheißegal. Ich habe nie ein Problem mit kleinen Leuten gehabt. Kleine Leute haben eher ein Problem mit großen Leuten. Ich als klein. Ja, ist so.
Völlig richtig.
Ich stand auch noch nie, viele Freunde von mir sind sehr klein und ich bin ja nun mal sehr groß, aber ich stand noch nie vor dem und habe gedacht, Gott, ist der klein. Nee. Für mich sind Menschen Persönlichkeiten und die Persönlichkeit macht die Größe eines Menschen aus.
Sehr schön gesagt, danke. Obwohl, wenn das Mikrofon aus ist, wir machen uns schon oft lustig über kleine Menschen, ne?
Ich nicht.
Nee, du nicht?
Es
muss ein anderer Olli gewesen sein. Ich lasse mich machen über Kleine lustig. Auf alle Fälle, Danzig spielt und der hieß damals, es gab einen DJ Hans Heinrich, das war der DJ im Docks, der sollte danach auflegen im Docks und hatte also aber auch noch einen Job, Hans Heinrich. Und zwar war das am Samstag, Glenn Danzig sollte in der Prinzenbar rausgehen. Die Prinzenbar ist die Rückseite vom Docks auf der Reeperbahn, das ist das gleiche Gebäude. Mhm. Das Problem ist, vorne stand der Tourbus und Glenn Danzig wollte die wirklich 50 Meter nicht zu Fuß zum Tourbus gehen, sondern wollte, dass Hans Heinrich mit dem Auto ihn durch die Taubenstraße fährt. Nee, wie heißt diese kleine Straße da, wo die Esso-Tanke war? Naja, da sollte er ihn zurückfahren. Problem ist, diese Straße ist eine Einbahnstraße. Und Glenn Danzig hat gesagt, scheißegal, du fährst mich jetzt zu meinem Tourbus und fährt ihn 50 Meter durch die Einbahnstraße, Glenn Danzig hinten drin, gerade von der Bühne gekommen, komplett aufgepumpt. Was passiert? Die Bullen halten ihn an. Die Bullen halten Glenn Danzig bzw. Hans Heinrich an im Wagen und sagen, hier, das ist eine Einbahnstraße. Und Glenn Danzig pöbelt hinten wohl rum. Und dann musste Glenn Danzig mit auf die Davidswache und ist tatsächlich mit auf die Davidswache und musste da irgendwie eine halbe Stunde, da haben sie ihn wieder rausgekriegt und stand da irgendwie zwischen den ganzen berufsversehrten Alkoholikern, die da gerade wieder am Saufen waren und sich gegenseitig Gläser in die Fresse gehauen haben und was weiß ich. Und Jesus stand da irgendwie wahrscheinlich auch in frühen Jahren schon rum. Stand Glenn Danzig dazwischen und musste kurz auf der Wache irgendwie, weil er die Polizei beleidigt hat, musste er Name, Adresse angeben. Das war zur, entweder war es How the Gods Kills Tour oder Danzig 4. Danach hat sich die Band leider aufgelöst und Danzig hat nur noch Scheißmucke gemacht. Aber das ist meine Danzig-Geschichte.
Interessant. Und als Polizistensohn kann ich beitragen, dass Glenn Danzig deswegen aus der Davidswache entlassen wurde, weil Einbahnstraßenregeln und überhaupt Verkehrsregeln nur für Leute über 1,50 gelten. Und Glenn Danzig ist ein Zentimeter kleiner gewesen und darf deswegen in der Einbahnstraße natürlich fahren. Und Hans Heinrich hätte ihn einfach werfen können.
Hans Heinrich hätte ihn einfach zum Bus werfen können, genau. Deswegen packen wir jetzt auch noch Mother natürlich, den großen Klassiker von Danzig. Der Song, der damals bei jeder Indie- oder Metal-Party lief und man hat irgendwie getanzt. Früher hat man zu Musik getanzt, die eigentlich nicht tanzbar war. Heute gibt es Tanzmusik, das ist Techno, das ist Elektronikmusik, gab es früher auch. Aber früher hat man auch ganz unbeholfen zu seinen Lieblingssongs getanzt, obwohl es keine Tanzsongs waren. Ich kann mich daran erinnern, wie man so 9 Minuten Tool-Liedern oder zu Prison Sex oder so getanzt hat, obwohl das eigentlich gar nicht die Musik dafür da. Naja, das war mal wieder für euch.
Richtig gut heute.
Metal am Mittwoch mit Jan und Olli. Hard Rock, Heavy Metal, Speed Metal, Thrash Metal, Power Metal, Black Metal, Doom Metal, Gangster Metal, 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 Metal.
Ja, Jan, du hast auch noch was zu erzählen. Du warst nämlich, habe ich gehört, tatsächlich bei Bunny's Baguette, oder?
Ich war bei Bunny's Baguette und ich, sorry, dass ich die Geschichte jetzt erzählen muss, aber sie ist wirklich passiert gestern Abend. Ich war gestern Abend bei Bunny's Baguette, weil ich, Twitter irgendwie wurde verkauft an Elon Musk. Ich musste was zwischen die Kiemen bekommen. Der Blutzucker musste nach oben. Und ich bin mit dem E-Scooter da hingefahren, habe mir einen genommen, einen von diesen Mietdingern. Und bin einfach so gegen Abend da hingefahren. Bei Bunny's Baguette, das haben wir vor kurzem schon mal erzählt, ist irgendwie so ein neuer Baguette-Laden von einem 19-Jährigen, den wir hier mal gefeatured haben in der Sendung. Und bin ich da in Friesenwald gefahren.
Ey, Typen, die mit 19 ihren eigenen Laden aufmachen, gehören einfach gefeatured. Auch Elon Musk hätten wir gefeatured, wenn er damals mit 19 PayPal...
Ja, und wer weiß, vielleicht zahlt er das für uns auch aus. Der Marvin, dem Bunny's Baguette gehört, vielleicht ist der in 10, 20 Jahren so weit, dass er Twitter von Elon Musk kauft. Und dann mache ich meinen Account wieder auf, wenn ich den irgendwie jetzt demnächst mal zumache. Naja, auf jeden Fall war ich bei Bunny's Baguette, hat mir ein schönes Croque Monsieur bestellt.
War Marvin selber
Marvin da? Marvin war nicht da, erkannt? Marvin war beim Basketball. Woher weiß ich, dass das Marvin beim Basketball war?
Weil ich das mit einem Mitarbeiter hat dir das gesagt.
Ich bin so undercover da reingelaufen. Ich hatte eine Maske auf und sah wirklich aus wie der letzte Schlong, hab mein Baguette bestellt, mich in die Ecke gesetzt und ins Handy geguckt. Und irgendwann, also wirklich war, es kam ein Kunde nach dem anderen rein. Es wurde bestellt. Liebe Grüße an Massimo, der mein Baguette gemacht hat. Ich weiß, dass er Massimo heißt. Ich weiß auch, wer da noch war. Nämlich Jens, der Vater von Marvin. Der hatte mich im Laden bedient, weil Marvin war beim Basketball. Das habe ich den Gesprächen entnommen, die ich belauscht habe, während ich in der Ecke saß. Und ich bin dann irgendwann zum Teil der Einrichtung geworden, weil weder wurde ich erkannt, noch habe ich irgendwie weiterhin im Laden stattgefunden. Ich atme auch sehr leise. Und dann saß ich da zwischen Leergut in der Ecke am Tisch und wurde einfach vergessen. Auch Massimo hat vergessen, mein Baguette zu machen. Es kam ein Kunde rein, es kam ein Lieferando-Fahrer. Und irgendwann, ich habe auch selber vergessen, dass ich das Baguette bestellt habe, weil ich bei Twitter hing. Ich habe einfach gelesen im Handy und hatte andere Sachen zu tun.
Ach, und dann, er hat noch nicht mal das Baguette gemacht.
Und er hat das Baguette nicht gemacht. Ich habe zwar schon bezahlt, 9 Euro, und hab dann 10 Euro gegeben, also 1 Euro Trinkgeld, was finde ich okay ist für ein Lieferding, für so ein Baguette. Einfach ein Zehni hingeknallt, egal. Aber ich bin da privat da reingelaufen. Ich wollte einfach wirklich nur ein Baguette essen, wollte es mal ausprobieren, weil wir haben ihn gefeatured, ehrlicherweise ohne vorher zu testen, wie die Baguettes sind. So, und dann saß ich da und es passierte wirklich original 55 Minuten, gar nichts.
What?
Und irgendwann kam dann Jens raus und so, sag mal, welcher Lieferando bist du denn? Und ich dann so, was?
Ja, welcher Lieferando bist du? Ich bin, welcher Lieferando? Ja, welcher Lieferando-Fahrer bist du? Ich habe ein Baguette bestellt, gerade vor 55 Minuten. Ist das denn schon fertig? Oh, und dann ist ihm alles aus dem Gesicht gefallen, weil es ihm aufgefallen, dass er mich mit einem Lieferando-Fahrer verwechselt hat und gedacht habe, der zerrissene Typ, der in der Ecke sitzt, ist ein Lieferando-Fahrer, der darauf wartet, dass ein Baguette kommt.
Könnte man aber auch denken, kann man ihm keinen Vorwurf machen.
Ja,
du siehst auch oft in schwachen Momenten deines Lebens, siehst du aus wie einer, der gerade richtig viel
abgestrampelt ist. Ich wollte das jetzt mal über diesen Weg dann mal, Marvin, dein Vater, vertrau deinem Vater nicht den Laden an, wenn du beim Basketball spielen bist, der hat ihn nicht im Griff. Nee, ehrlich, das ist wirklich geschäftsschädigend, wenn das einer mitbekommt, ja, was da passiert ist. Wenn du jetzt einen übelmeinenden Influencer hast, der einen riesen Podcast hat, wenn das einer öffentlich erzählt, dass man da bei Bunny's Baguette 55 Minuten lang für einen Lieferando-Fahrer gehalten wird, aber auch nicht angesprochen wird, da kommt da ja nie wieder einer hin. Nee, war eine mega Geschichte, hat mir dann Espresso angeboten und so, hat mich aber auch nicht erkannt bis zum Schluss.
Geile Geschichte, finde ich sehr gut. Wie war das Baguette denn am Ende?
Das Baguette war, würde ich sagen, eine solide 2+. Kann sein, dass Marvin da selber noch Hand anlegen muss, damit es richtig geil wird. Es war ein bisschen wenig Soße drauf, fand ich. Und ich war enttäuscht, dass es keine Champignons gab. Frische Champignons hätte ich mir noch gewünscht, aber ich weiß, dass die schwer zu lagern sind und so. Und wirklich, ich saß da in der Ecke und habe natürlich auch ein bisschen mitgelauscht und gehört. Und im Vorderraum sprachen Jens und Massimo, während der Laden auch immer leerer wurde, weil es ging dann irgendwann auch so auf Ladenschluss hin.
Ja, letztens haben sie hier unseren Laden bei Böhmermann und Schulz im Podcast genannt. Das war wohl eine Menge los gewesen.
Und ich saß da so, dachte, Alter.
Ja, du wirst gleich noch demnächst sehr groß gefeatured, wenn du jetzt hier nicht mal langsam bedienst hier.
Auf alle Fälle haben mir viele Leute geschrieben, dass sie tatsächlich in dem Laden waren. Wir werden, wenn ihr ein kleiner Laden seid und gerade neu aufgemacht habt und so, dann machen wir für euch gerne
Local Heroes, Werbung. Die neue Rubrik. Jan und Ollis Local Heroes.
Local Heroes.
Ja,
Local Heroes.
Ja,
über Leute, die kleinen lokalen
Läden aufmachen. Nicht immer nur die großen Milliardäre featuren, die Wichser, die zum Mars fliegen wollen. Sag mal, so einen kleinen Baguette-Laden. Einfach mal so ein bisschen Entrepreneurship.
Ich mach da mal einen kleinen Einspieler. Local Heroes. Vorgestellt von Jan und Olli.
Aber das machen wir wirklich. Das ist für mich mega geil, weil ich habe wirklich öfter mal so Läden, wo man denkt, dich mache ich kaputt mit zu viel Aufmerksamkeit. Dann kommst du mit deinem Kassensystem nicht mehr hinterher und gehst einfach pleite, weil du nicht mehr richtig bongen kannst. Wenn hier mehr als 2 Kunden reinkommen, dann machst du einfach dicht.
Dann ist Feierabend einfach. Dann explodiert die Espressomaschine. Dann bist du so überfordert. Der Milchschaum geht dann in die Luft da, also fliegt da hoch. Weißt du, diese. Nee, das, also wenn das ihr einen kleinen Betrieb habt oder euch selbstständig macht. Einer meiner Wünsche für meinen späteren Lebensabend ist ja sowieso, dass ich zusammen mit meiner Familie, meinen Eltern und allen Freunden, die keinen Job haben, zusammen eine Lapskausbude in Hamburg aufmache. Und jetzt meine Sache, wenn ihr irgendwo seht, irgendwo ein kleiner Laden, der gemütlich ist, urig, zu mieten, irgendwo in Hamburg, der gerade frei steht und ihr denkt, oh, da könnte eigentlich Ollis Lapskausbude hin, dann schickt mir mal einen Link irgendwie so, weil ich möchte so gerne, später, wenn ich aufhöre mit der Öffentlichkeit, ne, also komplett aufhöre damit, dann möchte ich aber, dass man sagt, ach, Olli Schulz, ja, der hat sich ja zurückgezogen, der hat ja eine Lapskausbude in Altona.
Wie Lukas Podolski, da sagt man auch, ist egal, der übrigens immer noch aktiv ist in Polen, das habe ich letztens falsch erzählt, der ist gar nicht in Rente, sondern der spielt noch. Aber der ist auch in Köln. Ich glaube, dem gehört der halbe Kölner. Mich würde nicht wundern, wenn auch Bunnies Bistro irgendwie 50% zu Lukas Podolski gehört.
Takeover, dass er Takeover macht.
Ja, also das ist immer super sympathisch. Und vor allem, wenn die Läden einigermaßen gut laufen, dann kann man immer sagen, ja, Olli, ich habe den früher gern gehört und heute esse ich gern seinen Lapskaus. Das ist ein dufter Typ. So.
Und manchmal kommt auch noch an den Tisch und erzählt, wie das früher war mit Böhmermann, was sie da alles gemacht haben.
Genau.
Und dann komme ich so mit dem Tuch, leg so das Abwischtuch ganz kurz mal auf den Tisch und setz mich so dazu, schwitzen und erzähle dann kurz eine Geschichte. Und geht dann wieder, ich muss wieder hin, da dampfen noch 2 Töpfe Lapskaus.
Die Kartoffeln sind gleich fertig.
Naja, aber war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung, mal so Undercover Customer, so ein bisschen, wirklich, ich bin eins geworden mit der Einrichtung. Ich saß da wirklich 55 Minuten und ich weiß, dass Marvin jetzt vielleicht das Herz in die Hose gerutscht ist, weil ich wirklich sehr viele Details auch, die ich jetzt nicht ausbreiten möchte, außer Unternehmensführung, teilweise wurden buchhalterische Tipps ausgetauscht. Wirklich, Marvin, wenn du zum Basketball gehst, pass auf, dass Jens, dein Vater...
Schließ den Laden ab.
Lieber ab und lass das Olli machen. So ein Ladensitter, weißt du? Dass Olli und Juri kommen vorbei und passen auf den Laden auf.
Und sie dürfen aber in der Zeit alles machen, was sie wollen in der Küche. Dürfen alles verdienen, wie sie wollen.
Wir haben Lapskaus-Baguette. Und zwar ist das angebratenes, ganz großes Lapskaus mit Schinken und Käse, Tomaten und Salat belegt.
Naja. Ich will mal veganes Kaya Lapskaus probieren. Mal gucken, ob das mit so. Aber es ist, glaube ich, echt schwer, Corned Beef zu faken. Ey. Was man aber übrigens machen kann, wirklich, ihr braucht für einen geilen Hotdog kein Würstchen mehr. Das muss ich mal kurz sagen. Scheiß auf Wiener Wurst. Es gibt so geile Angebote von Würstchen, also veganen Würstchen, die echt exakt so. Ich habe zum Beispiel gestern mein weltberühmtes Hotdog-Sandwich gemacht. Ne? Und ich habe dazu einfach, es gibt verschiedene Marken, müsst ihr nachgucken, einfach, und dann nehmt ihr einfach diese Seitlinge oder wie die Scheiße da heißt, aber die nicht aus Fleisch sind. Und macht da einfach genauso Mayo, Ketchup, Senf, Röstzwiebeln, Gürkchen drauf und es schmeckt genauso gut und ihr müsst nicht ein Würstchen, wenn ihr noch nicht ganz vegan leben wollt oder vegetarisch, kleine Sachen. Ich finde das, was fällt zum ersten weg bei der Wursternährung? Das Würstchen an sich. Ja. Das Würstchen ist, finde ich, überbewertet. Wiener Würstchen, das kannst du alles selber nachmachen, also mit ohne Fleisch, meine ich inzwischen.
Das hat mir der Boss von der Rügenwalder Mühle, der Marketingchef, gesagt. Ja. Die Wurst ist die Zigarette von morgen und er hat recht.
Er hat recht. Dann genau. Ja, machen wir die Abspielmusik. Wir haben schon über 30
Minuten. Geht nicht. Ich hab die Abspielmusik nicht. Du musst die machen.
Ich bin noch hier
in meinem neuen Büro. Ich bin umgezogen. Das ist das erste Mal, dass ich in meinem neuen Büro, im neuen Studio Ehrenfeld aufnehme. Deswegen ist diese Akustik. Ha, ha, ha. Echo, Echo. Ist noch sehr laut hier. Und sehr halt noch so ein bisschen. Hast du die Musik da, Olli? Sonst kann ich noch im Hintergrund.
Warte.
Müssen die vielleicht. Oh. Ja, mach irgendeine Musik.
Ich mach die wieder, weil ich habe die andere noch nicht aufgeladen. Hier, das
muss ja, okay.
Das war die kleine Mittwochsausgabe. So klein war die gar nicht. Ne? Wir geben euch immer mehr, als wir eigentlich sollen. Nur damit ihr das mal wisst, ganz kurz. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr lasst die Sonne euch ein bisschen auf den Pelz scheinen und könnt auch ein paar positive Gedanken tanken. Und hoffe, ihr seid am Sonntag wieder da, wenn es wieder heißt, Böhmchen und Lollo gehen steil.
Genau. Das war Fest und Flauschig, Boomer Cringe, der 17. KW. Und mehr dann am Sonntag von eurem Olli und eurem Jan. Bis dann.
Vielleicht sehen wir uns ja bei Tool in der Colorline Arena.
Oh ja, da habe ich auch noch ein Ticket. Ich warte auf dich am Eingang. Hoffentlich kommst du.
Ja.
Hoffentlich kommst du diesmal.
Diesmal komm. Eine Legende nach wartet der Geist von Jan Böhmermann immer noch in der Columbia-Halle auf Olli Schulz, während Morrissey gerade Soundcheck macht. Ach Gott, das ist ein Insider für die wirklich lange diese Sendung können. Das ist bestimmt 10 Jahre her, seit du da auf mich gewartet hast.
Unvergessen. Wie so ein Vater, ja, der seinen Sohn im Stich lässt. So habe ich mich da, hast du dich da verhalten.
So, macht's gut. Bis Sonntag. Tschüss.
Es herrscht Krieg mitten in Europa. In der Ukraine bangen unzählige Familien um ihr Leben und ihre Zukunft. Millionen Menschen fliehen vor der Gewalt. Aktion Deutschland hilft, leistet Nothilfe. Das starke Bündnis deutscher Hilfsorganisationen sorgt für Lebensmittel, Trinkwasser, Notunterkünfte und medizinische Versorgung auf allen Stationen der Flucht. In der Ukraine, den Nachbarländern und auch in Deutschland. Danke an alle, die helfen. Lasst uns weiterhin zusammenhalten und diesem Krieg unsere Solidarität und unser Mitgefühl entgegensetzen. Helft uns zu helfen. Mit einer Spende auf aktiondeutschlandhilft.de.